Die Gehaltsdiskussion trägt natürlich nicht dazu bei, den ORF aus den Schlagzeilen zu bringen. Wir sind doch nicht bescheuert, ich sage es jetzt wirklich so, an dem Ast zu sägen, auf dem wir sitzen. Ich kenne niemanden, der jetzt ein neues Tageszeitungsprodukt launchen möchte in Österreich.
Das sagt Klaus Obereder. Vor 35 Jahren bereits begann er als freier Mitarbeiter im ORF-Landesstudio in Linz.
Der ORF hatte damals noch ein Monopol. Es ist gut, dass es das nicht mehr gibt.
Dabei hat er zahlreiche Funktionen im Radio und Fernsehen durchlaufen.
Aber genau das ist ja die Stärke der Landesstudios. Sozusagen das Ohr dort zu haben, wo es passiert.
Und so führte ihn die Karriereleiter nun vor 2,5 Jahren an die regionale Spitzenposition.
Wenn Sie sagen Schulterklopfer, nein, die gibt es nicht. Vielleicht auch deshalb, weil viele meiner Kolleginnen und Kollegen wissen, dass ich das nicht mag.
Außerdem ist er Vizepräsident des Oberösterreichischen Presseclubs.
Guter und auch seriöser Journalismus zeichnet sich dadurch aus, dass, ein bisschen überspitzt gesagt, dass keiner zufrieden ist.
Im Auftrag dessen darf ich, Wolfgang Jehofer, mich nun mit den jeweiligen Vorstandsmitgliedern treffen, um einen genaueren Überblick über die aktuelle Lage vom Journalismus in Oberösterreich zu erhalten.
Wir machen das, wie ich immer sage, wegen Ihnen da draußen. Ja? Die uns, unser Publikum, das ist das, was uns treibt.
Und Klaus Obereder hat wahrlich viel zu erzählen.
Und das ist das, auf der einen Seite das Dilemma, in dem die aktuelle Medienlandschaft in Österreich, aber nicht nur in Österreich, steht.
Über Kooperationen im Lande, die auf den ersten Blick undenkbar erscheinen.
Ich würde das auch als Chance sehen, auch für den Medienstandort Oberösterreich, wenn man sich immer wieder mal zu einer Recherchegemeinschaft zusammenschließen würde.
Über die Verhaberung mit der Politik.
Dieses hässliche Wort Intervention, das lasse ich da nicht gelten. Ja? Und ich verwehre mich massiv dagegen, wenn uns jemand unterstellt, irgendeiner Partei besonders nahe zu stehen.
Über die Vorteile des öffentlich-rechtlichen Rundfunks.
Was ist uns Journalismus wert? Da hat der ORF durch das neue ORF-Gesetz, das die Regierung beschlossen hat, eine sehr gute Basis bekommen.
Als auch über die Nachteile.
Sie zahlen auch mit für die Straßen, die Sie möglicherweise nicht benutzen, weil Sie Bahnfahrer sind oder Bahnfahrerin sind.
Abseits des neu gestalteten Newsrooms im Landesstudio, wo im Hintergrund die Mitarbeiter hin und her wuseln.
Also für uns kann ich das ausschließen, dass wir ein aufgeblasener Apparat sind, definitiv. Wir schauen da wirklich sehr, sehr auf unser Geld.
Habe ich mit ihm in einem Tonkammerl Platz genommen, um mehr über ihn zu erfahren.
Ich bin echt ein Fan des Herrn Klopp, würde mich aber nie mit ihm auf eine Stufe stellen, logischerweise.
Lehnen Sie sich also zurück und tauchen Sie ab in die Welt des Journalismus in Oberösterreich.
ORF für alle. Wir müssen versuchen, möglichst viele auch von Skeptikern zu erreichen und ihnen zeigen, dass auch sie gehört werden.
Herzlich willkommen, Klaus Obereder.
Dankeschön.
Ganz wichtig bei einem Gespräch ist immer die Einstiegsfrage. Was war denn Ihr obligatorische Einstiegsfrage bei Interviewsgesprächen?
Also, da kann ich mich jetzt gar nicht erinnern, weil ich eigentlich keine obligatorische Einstiegsfrage hatte. Allerdings, also wenn man was als obligatorisch sehen wollte, dann wahrscheinlich, dass es immer irgendwie den Versuch gegeben hat, situativ reinzukommen. Also eher auf irgendwas Aktuelles Bezug zu nehmen, wenn es irgendwo draußen war, auf die Umgebung Bezug zu nehmen, auf irgendwas, was einen guten Schuhlöffel sozusagen geboten hat, um meinen Interviewpartner, meine Interviewpartnerin so in ein Gespräch reinzubringen. Ja.
Was bedeutet für Sie Journalismus? Was ist es?
Die Suche nach der Wahrheit, den Dingen auf den Grund zu gehen, Dinge aufzuzeigen, unbequem zu sein, offen zu sein, ehrlich zu sein, berechenbar zu sein, im Sinne von der Wahrheit verpflichtet. Ein cooler Job, der schönste Job der Welt. Und Journalismus bedeutet für mich auch eine ganz, ganz wesentliche Säule in unserem demokratischen Zusammenleben. Das ist wahrscheinlich das Wichtigste überhaupt. Also Journalismus kann man, wenn man von der Metaebene betrachtet, aus den verschiedensten Blickwinkeln sehen. Und ich glaube, meine Antwort zeigt das auch.
Aber Journalismus ist für Sie jetzt nicht, wenn einfach Person A eine Information an Person B einfach nur weitergibt, sondern die Aufgabe von Person B wäre dann schon auch, das zu hinterfragen, das zu überprüfen.
Genau so ist es. Check, Recheck, Double Check. Das sind Dinge, das wirkt also ein bisschen altmodisch möglicherweise. In Zeiten, wo in Redaktionen ganz, ganz viel Zeitdruck herrscht, wo man immer wieder hört, dass Informationen eins zu eins übernommen werden und publiziert werden. Ich weiß schon, das ist oft schwierig, weil eben die Arbeitssituation für viele Journalistinnen und Journalisten sich in den letzten Jahren doch deutlich geändert hat. Aber ich glaube, diese guten alten, und das meine ich jetzt nicht irgendwie verklärt, Prinzipien, die werden Journalismus immer leiten, solange Journalismus ernsthaft betrieben wird.
Wie schaut Ihr medialer Tagesablauf aus? Was konsumieren Sie, wann, wo, wie?
Also jetzt in meiner aktuellen Funktion als Landesdirektor des ORF bin ich ja nicht journalistisch tätig. Auf der anderen Seite, wenn man das 35 Jahre lang gemacht hat, dann einmal Journalist, immer Journalist. Also ich denke mir schon oft, wenn ich durch das Land fahre oder wenn ich was lese oder was immer, das wäre die Geschichte und das wäre die Geschichte. Und das gehört schon auch zu meiner Funktion, es ist ja auch wichtig, quasi am Laufenden zu sein. Und ich konsumiere deshalb die Publikationen sehr offensiv.
Welche sind das, wenn ich fragen darf?
Das sind sämtliche Tageszeitungen, die es gibt. Ich muss dazu sagen, ausschließlich online. Also ausschließlich am iPad, das E-Paper oder auch die Website. Und natürlich sämtliche elektronischen Medien, die es gibt in diesem Land, aber auch darüber hinaus.
Wie ist die Medienvielfalt in Oberösterreich? Wie würden Sie die beurteilen? Ist die gut aufgestellt? Ist die eher mager? Ist sie zu viel? Ist sie zu wenig?
Ich sage mal, es kann nie genug sein, wie in so vielen anderen Bereichen des Lebens auch. Ich komme aus einer Zeit vor 35 Jahren, da war die Medienvielfalt noch deutlich größer, in gewissem Sinn aber auch kleiner. Der ORF hatte damals noch ein Monopol. Es ist gut, dass es das nicht mehr gibt. So gesehen ist die Vielfalt größer geworden, weil es auch Privatrundfunkbetreiberinnen und Betreiber gibt, die dazugekommen sind. Auf der anderen Seite muss man aber sagen, dass gerade im Printsektor, ja, da kann man auch wieder sagen, da sind Gratiszeitungen dazugekommen, ja, aber insgesamt in der Tageszeitungslandschaft und in der Magazinlandschaft gibt es schon einen deutlichen Aderlass in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Und ja, das kann man jetzt bedauern. Ich finde es auch schlecht, aber es ist nicht änderbar in der jetzigen Situation, meiner Einschätzung nach. Ich kenne niemanden, der jetzt ein neues Tageszeitungsprodukt launchen möchte in Österreich. Das hat natürlich sehr stark mit der Gesamtsituation der Medienwelt insgesamt, der elektronischen Medienwelt im Besonderen zu tun. Der lange Rede, kurzer Sinn. Ja, ich finde schon, dass insgesamt die Vielfalt gelitten hat. Auch wenn einzelne Medien dazugekommen sind, auch wenn jetzt Kanäle dazukommen, aber die sind halt keine originär oberösterreichischen Kanäle. Und wie gesagt, ich kann mich erinnern an Tageszeitungen, hat es noch das Tagblatt gegeben, bis vor kurzem hat es das Volksblatt gegeben, Parteimedien, die aber auch ihre Rolle hatten und die fehlen.
Weil Sie das vorher angesprochen haben, das heißt ja immer Know Your Enemy, also man beobachtet ja, sagen wir, den Mitbewerber, ich formuliere es einmal so. Was war die letzte Geschichte, wo Sie sich gedacht haben, wow, die ist journalistisch richtig gut gemacht gewesen?
Das ist jetzt vielleicht...
Muss jetzt auch nicht das Oberösterreich sein, also generell, wo Sie sich einfach gedacht haben, wow.
Also es gibt ganz viele Wow-Geschichten. Ja? Ich kann sie jetzt nicht einzeln aufzählen. Es gibt immer wieder Momente, wo man denkt, ja toll, wow, was da Journalistinnen und Journalisten zu Wege bringen, wie sie schreiben, wie sie publizieren, welche Tiefe die Recherche zu haben scheint. Deshalb ist man auch um den Journalismus insgesamt nicht bang. Das Thema ist nur, wie oft passiert sowas und wie sehr haben Journalistinnen und Journalisten in ihrem täglichen Geschäft, wie wir so schön sagen, auch die Möglichkeit, solche Wow-Geschichten zu produzieren. Ich meine, auf der einen Seite muss ich sie mal erfahren, aber ich muss natürlich auch die Mittel und Möglichkeiten haben, diesen Geschichten auch mit dem entsprechenden Aufwand nachzugehen. Damit sie eben Wow-Geschichten werden. Und unter Wow-Geschichten verstehe ich Geschichten, die sich vom normalen journalistischen Grundrauschen deutlich abheben. Ich meine, das geschieht ja sowieso.
Ja, aber will man nicht täglich irgendwo eine Story finden, eine Story bringen, wo man sich denkt, auf die können wir richtig stolz sein?
Also verständlich, das ist ja der Grundanspruch, nur die Welt ist ja eine andere. Die Welt ist ja nicht so, dass die Geschichten alle auf uns warten, sondern die muss es auch geben. Aus meiner Erfahrung heraus gibt es die immer wieder so in unterschiedlichen Wellen. Ich habe jetzt keine Erklärung, wann die kommen und warum sie kommen, das ist einfach so. Aber es gibt natürlich, ich meine, früher hat man von einer sauren Gurkenzeit im Sommer gesprochen. Ja, die gibt es schon lange nicht mehr.
Naja.
Aber in dieser Form nicht, ja, so wie wir sie damals kannten. Weil einfach eine gewisse Grundaufgeregtheit, und das meine ich jetzt nicht einmal so positiv, eine gewisse Grundaufgeregtheit mehr und mehr von dieser Gesellschaft oder diese Gesellschaft mehr und mehr in eine gewisse Grundaufgeregtheit sich versetzt immer wieder. Deshalb nimmt man das wahrscheinlich gar nicht mehr so wahr.
Dann frage ich noch kurz dazwischen. Weil immer weniger Zeitungen oder Medienhäuser leisten sich den Luxus, auch eine sogenannte Investigativredaktion überhaupt anzustellen, weil sie ja sagen, wir sind im täglichen Geschäft und wir wissen, wie das rennt. Das ist jetzt auch nicht unbedingt negativ zu verstehen, aber ich sage, das ist teilweise Fließband. Und gerade diese Wow-Geschichten, die speziellen Geschichten, sind sehr zeitintensiv. Warum leisten sich den Luxus die Medienhäuser teilweise nicht mehr?
Also ich würde das jetzt gar nicht so negativ sehen. Es gibt ja nicht umsonst diese Rechercheplattformen. Die gibt es am österreichischen Markt. Da ist der ORF auch vertreten drin. Gott sei Dank, ich finde, es ist auch eine ganz wesentliche Aufgabe von uns als Öffentlich-Rechtlicher. Da sind auch Zeitungen in diesem Verbund und diesen Nationalverbund, den gibt es dann auch international. Es ist auch wichtig, dass diese Internationalität gibt, weil die Welt ja viel komplexer geworden ist und die Aufgaben für die Journalistinnen und Journalisten, wenn sie sich solcher Themen annehmen, natürlich auch viel, viel größer sind. Also ich finde das prinzipiell gut und deshalb gibt es es auch. Ich sehe es nicht so negativ, dass das gar nicht mehr gibt, aber natürlich richtig ist, es ist jede Entscheidung ist natürlich mit Geld verbunden. Wie groß ist der Aufwand? Wie lang muss ich jemanden freistellen, damit der solche Geschichten machen kann? Dass der Druck gerade in dieser Frage nicht gerade kleiner geworden ist in den letzten Jahren, das ist augenscheinlich. Aber ich würde nicht sagen, dass es deswegen keine Wow-Geschichten mehr gibt. Man muss ja auch ein bisschen aufpassen, damit man nicht einen zu verklärten Blick auf die Vergangenheit bekommt, weil würde auch gerne mal die Probe aufs Exempel machen, wie viele dieser Wow-Geschichten hat es tatsächlich gegeben. Man hat halt das Gefühl, dass es damals mehr waren. Ich habe jetzt aber keinen Beleg dafür, dass es auch tatsächlich so ist. Ja.
Wäre so ein investigativer Verbund in Oberösterreich crossmedial mit verschiedenen Medienhäusern möglich, dass man sagt, man arbeitet jetzt mit Zeitungen zusammen, vielleicht mit Wochenmagazinen, weil man eine tiefere Geschichte irgendwo findet? Die Frage stelle ich deswegen, weil mir jemand einmal auf diese Frage so salopp geantwortet hat, das wäre nicht möglich.
Warum soll es nicht möglich sein?
Weil wenn Medienhaus A erfährt, dass Medienhaus B daran arbeitet, würde sofort diese Geschichte rausgehen. Stimmen Sie dem zu oder sagen Sie, also, das ist...
Da ist sicher ein Körnchen Wahrheit drin, aber nur weil das vielleicht bis jetzt so war, deswegen muss es ja nicht in der Zukunft so sein. Also ich würde das sehr begrüßen, ich würde das auch als Chance sehen, auch für den Medienstandort Oberösterreich, wenn man sich immer wieder mal zu einer Recherchegemeinschaft zusammenschließen würde, weil es auf der einen Seite, wenn mehr Ressourcen einzahlen auf ein Thema, die Wahrscheinlichkeit auch viel, viel höher ist, dass was Gescheites rauskommt und dass die Lasten damit sozusagen auch auf mehrere Schultern verteilt werden. Das ist ökonomisch sinnvoll, das ist aber auch recherchetechnisch und journalistisch höchst sinnvoll. Und ich muss sagen, ich halte von dieser Art von Konkurrenzdenken, das ich auch seit vielen Jahrzehnten kenne, nicht allzu viel, weil ich glaube, dass auch im Journalismus, bei allem Mitbewerb, den es natürlich gibt, ja, aber beim Journalismus trotzdem gerade in solchen Kernthemen auch das Übergreifende zählen muss. Weil ich sage mal, die Konkurrenz, und das ist egal, ob man das jetzt von der oberösterreichischen Ebene aus betrachtet, ob man es von der nationalen, von der europäischen Ebene aus betrachtet, die sitzt immer viel, viel weniger im eigenen Land, sondern die sitzt über dem Teich, die sitzt in Amerika, das sind die großen Medienkonzerne, die großen Tech-Konzerne. Die sind in Wahrheit aus meiner Sicht das, die uns das Leben auch wirtschaftlich sehr, sehr schwer machen. Und ich glaube, denen muss man was entgegensetzen. Und da geht es aus meiner Sicht, da führt der Weg ausschließlich über Kooperation. Und nicht über ein, ich sage es bewusst provokant, kleinliches Gegeneinander.
Aber letztlich, wir reden hier von einer regionalen Geschichte in Oberösterreich. Wir reden jetzt von keiner europäischen Geschichte, weil es natürlich heißt, ja, da muss jetzt die EU, da muss es Regulierungen geben, etc., etc., um diesen wirtschaftlichen Abfluss, der in Wahrheit nach Amerika geht, hier im Lande zu behalten. Aber das ist ja, sage ich immer, wie ein Hund, der einen Mond anbellt. Das wird dem Mond weiterhin wurscht sein. Welche alternativen Lösungen gäbe es dann hier trotzdem, dass man sagt, das wird wahrscheinlich nur dauern, wir müssen schauen, dass wir da andere Bereiche aufzwicken?
Also wenn wir sagen, wir recherchieren bei bestimmten Geschichten gemeinsam, wir bilden eine investigative Rechercheplattform hier in Oberösterreich, so als Gedankenmodell, dann glaube ich, brauchen wir weder die EU fragen, noch brauchen wir eine nationale Regierung fragen, noch sonst irgendjemanden, sondern ich glaube, wir würden es einfach nur machen müssen. Was ich sagen wollte, ist ja nur, dass es einfach auf das gemeinsame Konto des seriösen Journalismus in Österreich einzahlen würde und damit auch in Oberösterreich, um den Kundinnen und Kunden all dieser beteiligten Medien zu signalisieren, das zahlt sich aus, diese Medien zu konsumieren. Da gibt es den gewissen Mehrwert. Der ist natürlich sehr stark, wenn ich jetzt die oberösterreichische Situation betrachte, mit dem Regionalen verbunden. Aber auch im Regionalen könnte es ja investigative Geschichten geben, die sich lohnen würden, recherchiert zu werden. Das, was Sie ansprechen mit Europa und auch was unsere Bundesregierung betrifft, das hat ja viel mehr mit den Möglichkeiten zu tun und auch mit der grundsätzlichen gesellschaftspolitischen Frage, was ist uns Journalismus wert? Da hat der ORF durch das neue ORF-Gesetz, das die Regierung beschlossen hat, beziehungsweise im Parlament beschlossen worden ist, eine sehr gute Basis bekommen für die nächsten Jahre. Und ich bin schon der Meinung, dass es auch für gerade für den Printsektor und auch für die privaten Rundfunkbetreiberinnen und Betreiber auch eine Lösung braucht, abgesehen von den Lösungen, die es ohnehin schon gibt. Und das meine ich mit der grundsätzlichen gesellschaftspolitischen Frage. Was ist uns als Demokratie, als Gesellschaft Journalismus wert? Wie sehen wir ihn? Welche Rolle hat er? Was sind wir bereit dafür auszugeben? Wenn wir das nicht machen, aus meiner Sicht, dann ist die Gefahr sehr, sehr groß, dass uns die amerikanischen Tech-Konzerne die Plattformen überlaufen und dass diese Dinge dann irgendwann einmal unwiederbringlich weg sind. So wie, um jetzt auf den Beginn unseres Gesprächs zurückzukommen, so wie es halt in den letzten Jahren und Jahrzehnten doch einige Einstellungen gegeben hat, zum Beispiel im Printsektor.
Dann stelle ich sofort die Frage, wann gängen Sie es an mit der großmedialen, über Medienhäuser hinweg, Investigativplattform? Machen Sie den ersten Schritt?
Also wir sind jederzeit bereit, einen ersten Schritt zu machen, wenn wir Signale bekommen, dass es Interesse daran gibt. Das ist selbstverständlich.
Ja, aber die kann man ja mal hinaus und sagen, hey Freunde, was haltet ihr davon?
Wer immer uns zuhört, unsere Türen stehen offen.
Ich glaube aber, dass da jetzt dann so eher die Nummer sein wird, so quasi everybody's afraid to jump in the pool at first.
Also wir sitzen schon drin, wenn uns das Bild irgendwie hilft, das ist gar nicht so kalt da drinnen.
Sie haben es jetzt gerade vorher angesprochen, das neue ORF-Gesetz, das gekommen ist. Jetzt hat der ORF natürlich trotz alledem in dieser Medienlandschaft eine Sonderstellung, weil es ist natürlich ein öffentlich-rechtlicher, das heißt, das ist mit dem Staat verwoben. Folgedessen wird er logischerweise auch von den Leuten immer ein bisschen anders wahrgenommen. Verstehen Sie all diese Kritik, und damit meine ich jetzt eine sachliche Kritik, die am ORF stattfindet, verstehen Sie, dass Sie, weil Sie gefordert haben, dass es für die Zeitungen genauso was geben muss, dass sie die furchtbar über die blaue Seite aufgeregt haben. Wie gehen Sie da mit so einer Kritik um?
Also erstens einmal, und das machen wir immer schon, nehmen wir Kritik an uns, und die wird ja von vielen Seiten geäußert, aber nicht, weil wir so schlecht sind, das sage ich auch gleich dazu, sondern weil es halt viele, viele Interessen gibt, die rund um diesen ORF gelagert sind. Die gibt es aus der Politik, die gibt es aus der Zeitungslandschaft, die gibt es von den Privatradio- und Rundfunkbetreiberinnen und Betreibern. Die gibt es von unseren Kundinnen und Kunden, die nehmen wir, und ich sage das nicht nur so, weil es höflich ist, sondern wir tun es auch, die nehmen wir sehr, sehr ernst und wir nehmen uns mit sachlicher Kritik setzen wir uns auseinander, wobei die Betonung auf sachlich liegt. Aber da geht es wahrscheinlich jedem gleich. Ich glaube, wir sind es auch bis zu einem gewissen Grad gewöhnt, immer so im Fadenkreuz zu sein, das ist einmal freundlicher, Das ist manchmal auch nicht sehr freundlich. Ich kann es auch ab und zu verstehen, wenn man wirtschaftlich deutlich mehr Probleme als der ORF hat, dass die Reaktionen vielleicht dann auch oft ein bisschen heftiger ausfallen auf gewisse Entscheidungen, die aber jetzt nicht von uns ausgehen, sondern die mit dem Gesetzgeber zu tun haben oder mit wem auch immer. Ja, es gibt natürlich auch Dinge, die der ORF nicht immer ganz richtig macht, weil bei uns auch einfach tausende Menschen arbeiten, nach bestem Wissen und Gewissen, aber auch bei uns passieren Fehler. Manche Dinge kann ich nicht nachvollziehen. Ich kann es nachvollziehen, wenn ich mir dann anschaue, aus welcher Situation, aus welcher Position heraus etwas geäußert wird. Aber ich glaube, und so gesehen wird Sie das nicht sonderlich überraschen, ich glaube, es wird, um wieder unsere Rolle und unsere gemeinsame Rolle und die des Medienmarkts gegenüber den Tech-Giganten zu sehen, wird es nur dann funktionieren, wenn wir eine gemeinsame Rolle definieren, nämlich eine der österreichischen und damit auch der oberösterreichischen Medienlandschaft. Das wird aus meiner Sicht der Schlüssel dafür sein, ob wir es schaffen, heimischen Journalismus auch tatsächlich über die Jahre weiterzubringen oder eben nicht. Weil eins schon klar ist, vor allem im Zeitungssektor, da geht's um Leben oder Tod bei vielen Verlagen derzeit. Auf der einen Seite, weil Abonnentinnen und Abonnenten, die Print bis jetzt gelesen haben, irgendwann einmal nicht mehr auf dieser Erde sind. Und weil auf der anderen Seite, und dieses Thema haben wir ja auch, neues Publikum, neue Kundinnen und Kunden nicht in dem gewünschten und erforderlichen Maß nachkommen. Und in dieser Schere zu sein und das ohne eine öffentliche Finanzierung, das ist sehr, sehr schwierig und das ist uns auch bewusst.
Das ist natürlich auch so ein Punkt, wie es jetzt war mit der Gebührenumstellung auf die Haushaltsabgabe, weil wenn mir jemand sagt, also was jetzt, wie ich habe nie ORF geschaut und jetzt auf einmal muss ich was zahlen, für was ich eigentlich nicht konsumiere, was ja bei einem Printprodukt, wo ich mich entscheiden kann, ob ich jetzt dafür Geld ausgebe oder nicht und dafür etwas bekomme, das ist ja meine Entscheidung. Verstehen Sie dann den Unmut, dass die sagen, so quasi, jetzt werde ich quasi genötigt, für etwas zu zahlen, was ich gar nicht will?
Diesen Unmut wird es natürlich immer in irgendeiner Weise geben. Ich bitte nur zwei Dinge zu beachten. Das eine ist, dass wir als ORF ganz klar gewusst haben, wir werden viel, viel mehr konsumiert, als es vielleicht dann auch öffentlich zugegeben wird. Das war die sogenannte Streaming-Lücke. Dass nämlich wir bis jetzt nur Gebühren einheben durften für unsere linearen Produkte, Fernsehen und Radio. Das heißt, es war ein ganz, ganz wichtiges Anliegen der Geschäftsführung und das hat ja auch der Gesetzgeber erkannt, dass es einfach unter Verfassungsgerichtshof vor allem auch erkannt, dass es einfach nicht gerecht ist, wenn eine gewisse Bevölkerungsgruppe für den ORF zahlt und andere aber, sehr viele dazukommen, die den auch konsumieren. Dass das nicht gerecht war und dass das repariert werden hat müssen, das ist irgendwie logisch. Und das Zweite ist, ich setze ihm immer sehr, sehr gern ein Beispiel entgegen, nämlich Sie als Steuerzahler, Sie zahlen auch mit für die Straßen, die Sie möglicherweise nicht benutzen, weil Sie Bahnfahrer sind oder Bahnfahrerin sind. Auch da müssen Sie zahlen. Also es ist einfach, und darum hatte die Bundesregierung das auch oder die Politik das auch so entschieden, es ist eine gesellschaftspolitische Verantwortung, die der ORF hat. Und man hat sich dafür entschieden, dem ORF dafür ausreichend Mittel zur Verfügung zu stellen. Aus dieser Position heraus betrachtet, glaube ich schon, dass man verstehen kann, warum es wichtig ist, einen öffentlich-rechtlichen ORF auch entsprechend zu finanzieren. Aber ich sage gleich noch einmal dazu, ich glaube, dass es auch wichtig ist, allen anderen Medienanbieterinnen und Anbietern in Österreich eine Perspektive zu geben.
Wie haben Sie eigentlich reagiert, wie da jetzt vor ein paar Monaten die Gehälterdiskussion plötzlich losgetreten worden ist? Was denken Sie denn davor, wenn man auf einmal das lässt?
Mein Gott, das ist eine Diskussion, die in Österreich vielleicht ein bisschen schwierig zu führen ist, weil es keine Tradition gibt. In den USA, glaube ich, wäre man stolz drauf, wenn man sagen kann, schon her, so und so viel verdiene. Da wäre der Frust vielleicht eher in die Gegenrichtung, wenn man sagt, ich verdiene viel weniger als der oder der.
Ich habe in der Liste nachgesehen, Sie sind in der Mitte, Sie sind im Mittelfeld.
Ich kann es Ihnen ganz genau sagen, bei den Publizierten bin ich genau in der Mitte und im Vergleich mit meinen Amtskolleginnen und Kollegen im unteren Drittel. Und das ist gut so. Das ist alles okay. Die Gehaltsdiskussion trägt natürlich nicht dazu bei, den ORF aus den Schlagzeilen zu bringen. Aber auch da sind wir Passagiere. Das hat der Gesetzgeber so gewollt. Und damit gehen wir einfach professionell jetzt um. Und vielleicht noch ein Wort zu Robert Gradke, weil der ja immer angesprochen wird und wenn sich eine Kritik an der Gehaltsdiskussion oder wenn sich die Gehaltsdiskussion in Kritik transformiert, dann ist immer sein Name und der Name von dem einen oder anderen auch angesprochen. Natürlich ist es viel Geld, andererseits folgt diese Summe den Gesetzen des Marktes. Wenn man sich anschaut, Kolleginnen und Kollegen am deutschen Markt, da sind die 500.000 Euro sehr niedrig gegriffen, die verdienen ein Vielfaches dort. Auch das wird vom Markt bestimmt und so ist es auf einem kleineren Markt mit kleineren Summen halt auch in Österreich.
Also beim Robert Gradke habe ich es gar nicht so gesehen, weil jeder...
Oh, es gibt viele. Die Diskussion auch in den sozialen Medien und den Foren war sehr, sehr stark auf ihn zugeschnitten. Ja. Und,
was mir eher aufgefallen ist, ich bin da im Mittelfeld und dann lese ich 10.000, 20.000 Euro drunter, ein leitender Redakteur. Da denke ich mir, der Herr Landesdirektor, der macht ja eigentlich, der hat mehr Verantwortung wie nur ein leitender Redakteur. Ist das dann der Name, der da zirkt, weil er einfach dann um so und so viel mehr Marktanteil bringt, dass er deswegen diese Summe gerechtfertigt ist? Weil das war eigentlich so das Einzige, wo ich mir ein bisschen gedacht habe, also okay, das ist schon ein wenig viel.
Das ist ja auch, glaube ich, sehr klar von unserem Generaldirektor auch erklärt worden. Es geht auch darum, das gibt es in vielen anderen Unternehmen auch, dass es gewisse Dienstzugehörigkeiten gibt, die einfach zum Beispiel schon länger sind. Ja? Das heißt, die sind in höheren Biennien oder Triennien oder Stufen. Das hat sehr oft auch mit dem Lebensalter zu tun, dass halt Leute dann in Regionen kommen mit dem Gehalt, zumindest aus den früheren Kollektivverträgen, aus den alten Kollektivverträgen, die dann höher erscheinen. Und dann könnte man sich diese Frage stellen. Aber Sie werden sehen, im nächsten Jahr, nachdem ja auch bei uns Pensionierungswellen herrschen, nachdem die Babyboomer auch bei uns in Pension gehen, wird sich das alles, wird sich dieses Bild sehr stark aufklären und es wird klarer sein, dass die Unterschiede nicht einmal so groß sind.
Was sagen Sie eigentlich jenen Leuten, die sagen, der ORF fühlt sich ein bisschen zu aufgeblasen an? Das heißt, ich habe für die eigentliche produzierende Leute, man sieht es, wenn man da durchs Landesstudio geht, wie viele Redakteure sitzen, wie viel arbeiten, wenn man weiß, wie draußen die Kameraleute sind mit die Cutter, die ja in Wahrheit alle mitverantwortlich sind, damit tatsächlich überhaupt Programm erscheint, ob jetzt im Radio oder im Fernsehen überhaupt. Aber man hat immer so ein bisschen den Eindruck, es ist ein wenig so diese Mittelebene, so diese, dass die eigentlich zu viel ist, weil, und da rede ich jetzt gar nicht vom Stiftungsrat, der bei Gesetz drinnen ist, weil ich frage mich bis heute, wozu ich den eigentlich brauche, den Stiftungsrat.
Das ist unser Aufsichtsorgan, ne? Also jede Gesellschaft braucht Aufsicht, ich finde das sehr wichtig.
Ja, aber brauche ich da 32 Leute dafür?
Aber glauben Sie mal, die haben ein Sitzungsgeld, ich glaube es sind 50 Euro pro Sitzung. Also die machen das mehr oder weniger ehrenamtlich.
Okay.
Und haften mit ihrem persönlichen Vermögen. Die tragen nichts zu dem bei, was man möglicherweise dem ORF unterstellen könnte.
Aber würden Sie sagen, wir haben da zu wenig oder zu viele Leute, die eigentlich Ihnen diese Arbeit teilweise abnehmen könnten?
Also ich verstehe schon, was Sie meinen. Also ich kann nur in erster Linie mal für uns am Betrieb hier in Oberösterreich sprechen und da ist völlig klar, dass wir weit davon entfernt sind, ein aufgeblasener Betrieb zu sein. Nämlich wir, und das war vor meiner Zeit schon so und das ist jetzt insbesondere natürlich auch so, wir legen allergrößten Wert darauf, dass wir unsere Produktionsprozesse, die wir haben, und wir produzieren drei Kanäle, drei Channels, Radio, Fernsehen und online digital, dass wir die so optimal und auch channelübergreifend gestalten, wie nur irgendwie möglich. Mit den modernsten technischen Hilfsmitteln, auch die Prozesse im Hintergrund, verwaltungstechnisch, finanztechnisch. Also wir schauen da wirklich sehr, sehr auf unser Geld, auf einen sehr, sehr sparsamen Einsatz und effizienten Einsatz unserer Ressourcen. Also für uns kann ich das ausschließen, dass wir ein aufgeblasener Apparat sind, definitiv. Wir sind ein kleiner Medienbetrieb, ich sage immer, wir sind der Königlberg in klein. Wir haben das volle Sortiment, genauso wie der Königlberg, ja? Und wir haben eine ganz, ganz wichtige regionale Funktion hier. Das machen wir, glaube ich, in einem sehr ausgewogenen Verhältnis, wenn ich mir den Einsatz der Mittel vor Augen führe und wenn ich mir anschaue, was wir damit produzieren.
Wie frei in Entscheidungen sind Sie da, weil Sie das gerade angesprochen haben vom Königlberg? Welche Vorgaben kommen da aus Wien an alle Landesstudios? Der Grund, warum ich das jetzt so frage, war etwas, was mich seinerzeit von George W. Bush eine Aussage überrascht hat, nebst vielen anderen, aber da hat mich wirklich überrascht, wo er geantwortet hat auf die Frage, worüber er eigentlich am meisten überrascht gewesen ist, hat er darauf gesagt, wie wenig ich eigentlich machen konnte.
Also wenn das ein US-Präsident sagt, oder also, ein ehemaliger.
Ja. Also wie wenig Entscheidungsmöglichkeiten er eigentlich hatte. Ja, drum ist jetzt so
möglicherweise war es auch ein bisschen ein Understatement, das er damit transportieren wollte, aber ohne ihn jetzt interpretieren zu wollen, groß. Also natürlich, wir haben gewisse Vorgaben. Ja, und die sind in erster Linie mal budgetärer Natur. Das ist keine Frage. Und ein ganz großer Brocken natürlich, und wie in jedem Unternehmen, ist das Personalbudget. Aber wenn der Rahmen dann einmal abgesteckt ist, dann haben wir sehr viele Möglichkeiten. Also es schreibt uns keiner vor, wie wir Programm machen, welches Programm wir machen. Das Einzige, was reglementiert ist, dass das Oberösterreich heute um 19 Uhr beginnen muss und um 19 Uhr, weiß ich nicht, 25 wieder enden muss. Aber wir haben auch die Freiheit zu sagen, wir machen einen sogenannten Lokalausstieg, dass wir zum Beispiel auf einer Sendefläche von ORF2, was wir immer wieder auch einmal machen, eine Stunde, eineinhalb regionales Programm zum Beispiel senden. Ja. Wir haben die Möglichkeit, Dinge zu initiieren, Oberösterreich auch in all seiner auch kulturellen Vielfalt im nationalen Programm zu präsentieren und auch zu platzieren. Denken Sie nur an das Woodstock der Blasmusik, das wir jetzt heuer zum dritten Mal machen, wo wir für ORF3 drei Hauptabende produzieren, live, ja, von Donnerstag bis Sonntag, wo wir gemeinsam mit ORF1 eine Auftakt-Doku machen, am Donnerstag, wenn es losgeht. Ja, und für ORF2 noch einmal eine Doku, dann irgendwann mal für den Herbst ein Best-of. Also das alles sind Dinge, natürlich müssen wir um Budgets rauf dann auch oft. Ja. Klar, es geht dann, im Endeffekt geht es am Schluss geht's dann immer ums Geld. Aber für gute Ideen, für gute Produktionen gibt es das dann auch. Ja? Also so gesehen sind wir eigentlich sehr frei in unserem Denken, in unserem Gestalten. Und das sind jetzt die großen Dinge, aber auch im täglichen Betrieb. Ja? Das Einzige, was wir schauen müssen, ist, dass wir mit unserem Geld auskommen. Aber das muss jeder, ja? Egal wo er ist. Ja? Und selbst wenn das ein ganz, ganz eigenständiger Betrieb wäre, auch dann müsste ich das machen. Ja? Kann auch nicht über die Verhältnisse leben.
Wie schwierig ist es, dass ich dann solche Specials von Oberösterreich unterbringe, weil wir haben ja auch noch 8 andere Bundesländer, die natürlich genauso auf diesen Sendeplatz raufen wollen.
Aber genau das ist ja die Stärke der Landesstudios, nämlich genau sozusagen das Ohr dort zu haben, wo es passiert. Das beginnt beim Regionaljournalismus, ja, beim ganz klaren Hardcore-Journalismus, wenn man so will, unter Anführungszeichen. Jeden Tag Oberösterreich heute, jeden Tag Radio, online, digital. Und das endet dort, wo man sagt, man will die Besonderheiten des jeweiligen Bundeslandes auch national präsentieren. Ja, das ist ja genau die Philosophie. Ich meine, die Landesstudios kosten Geld. Ja, der ORF leistet sich diese Infrastruktur. Und ich sage, genau deshalb ist es noch mehr unsere Pflicht, auch offensiv Programm zu liefern, das dann national ausgestrahlt wird. Ja? Also nicht nur unsere Rolle rein im Regionalen zu sehen, sondern durchaus auch als Transmitter quasi für regionales Programm in das nationale Programm.
Ja, aber wie läuft das? Rufen Sie da in Wien an und sagen, hey, servus Christi, du, Klaus ist da, du, wir haben die und die Idee, wie schaut es aus, darf ich es machen?
So ungefähr und einfach ist es. Es gibt natürlich dann viele Detailfragen zu klären, aber genau so ist es, das ist selbstverständlich. Das passiert ja im Prinzip im operativen Tagesgeschäft sowieso jeden Tag. Also wenn man sich anschaut, was wir alles für die Zeit im Bild zuliefern, was wir für die Ö1-Journale zuliefern, was wir für andere Bundesländer liefern, was wir für ORF3 liefern, was wir für Ö3 liefern. Also das ist ja ein ständiger Austausch. Ja. Auch das ist ja ein Teil unserer Arbeit. Nicht nur unter Anführungszeichen diese 25 Minuten regionale Fernsehsendung zu machen, 24 Stunden Radio und online digital zu machen.
Sie haben hier mehr oder weniger eine gute Karriere, Sie sind schon lange in dem Hausherrinnen durchgemacht, Sie waren Redakteur, Moderator, Sie waren lange Jahre CVD. Was hat sich jetzt für Sie geändert? Ist jetzt die Wahrnehmung anders? Sind die Kollegen jetzt plötzlich irgendwie anders? Sind die Schulterklopfer mehr geworden? Ist es bei der Bäcker in der Fuhr auf einmal, ja, da übrigens, was der, da war eine gute Geschichte. Wie gingen Sie mit dem um?
Ganz normal. Ja. Ganz normal, weil es gibt in keinster Weise irgendeinen Grund, abgehoben zu sein oder sonst irgendwas. Ganz im Gegenteil. Wir sind medialer Dienstleister für dieses Land, für all jene, die uns zuhören, zuschauen, die uns konsumieren, für all jene, die es jetzt schon tun und für all jene, die hoffentlich auch noch dazukommen. Vom Kollegen zum Chef. Dieser Sprung war nicht so groß, weil ich da über Jahrzehnte in einer Art Sandwich-Position war. Ich war zwar Redakteur und CVD, ich war aber auch über Jahrzehnte stellvertretender Chefredakteur. Das heißt, ich war da immer wieder einmal auch in einer anderen Rolle. Ich war sehr oft in der Chefrolle, dann war ich wieder in der normalen Kollegenrolle und Kolleginnenrolle. So gesehen, glaube ich, war dann der Sprung und auch die Überraschung bei der Kolleginenschaft dann nicht so groß. Und wenn Sie sagen Schulterklopfer, nein, die gibt es nicht. Vielleicht auch deshalb, weil viele meiner Kolleginnen und Kollegen wissen, dass ich das nicht mag. Dass ich auf solche Dinge sowieso nicht reagiere. Also ich bin da sehr offen und klar im Umgang auch mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Sie wissen ganz genau, wer ich bin und wie ich ticke, worauf ich Wert lege, worauf wir gemeinsam Wert legen, worauf wir uns committed haben. Und das sind die wahren Assets eigentlich, die man hat, finde ich auch als Führungsmensch.
Stichwort Führung, ich vergleiche das immer ein bisschen mit einem Fußballtrainer oder mit einem Trainer von einer Mannschaft. Ich sage immer so, da gibt es zwei Prinzipien. Du hast das Prinzip Klopp und du hast das Prinzip Mourinho. Beide wahnsinnig erfolgreich, aber der eine ist eher der Lustfördernde und der andere ist eher der Angstbringende. Und somit sind beide Teams zu Höchstleistungen gespannt. Wären sie eher Team Klopp oder sind sie eher Team Mourinho?
Also ich bin echt ein Fan des Herrn Klopp, würde mich aber nie mit ihm auf eine Stufe stellen, logischerweise, weil er ist eine, wie sagt man so schön, neudeutsch, eine coole Socke, ja? Und er macht das richtig gut und der hat das natürlich auf die Spitze getrieben. Aber wenn man es jetzt rein von der Philosophie her sehen würde, dann ist es natürlich klar, dass es in diese Richtung geht. Es geht um das Partnerschaftliche, es geht um das Coachen. Ich glaube schon, dass wir, aber das ist ja egal, ob man jetzt Führungskraft in einem Medienkonzern ist oder ob man Führungskraft irgendwo draußen in der Wirtschaft ist. Es geht immer darum, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch immer wieder abzuholen, zu schauen, wo sie gerade stehen und sie immer wieder auch mitzunehmen auf die Reise, auf die gemeinsame. Dafür braucht es eine ordentliche Vision, dafür braucht es gemeinsame Commitments. Und ja, und das würde ich sagen, ist der Weg, den wir beschritten haben und der uns allen, und da nehme ich mich gar nicht aus, sehr, sehr gut tut.
Was sind da so Ihre Ziele? Was wollen Sie da, ohne jetzt konkret aus dem Nähkästchen zu plaudern, aber so eine grobe Philosophie?
Naja, es ist ganz klar, was wir wollen. Wir wollen, und wir machen ja das nicht, das ist ja, dass wir Radio, Fernsehen und Online-Digital machen, das ist ja kein Selbstzweck. Ja? Jetzt kann man nur sagen, der Gesetzgeber hat uns das aufgetragen, was ja stimmt, über das ORF-Gesetz. Aber wir machen das, wie ich immer sage, wegen Ihnen da draußen. Ja? Die uns, unser Publikum, das ist das, was uns treibt. Und dieses Ding, und das klingt vielleicht ein bisschen abgedroschen und auch pathetisch, aber unser Ding, unser Angebot, unseren Warenkorb jeden Tag, um dieses berühmte kleine Etwas besser zu machen, das ist das, was uns antreibt. Das uns vielleicht da draußen wieder in einem noch besseren Licht erscheinen lässt, das ist unser Antrieb.
Ein Problem, was mir bei allen Medien, und das ist jetzt nicht nur Oberösterreich, sondern generell ein bisschen so aufgefallen ist, ist die Tatsache, dass das jüngere Publikum ganz schwer für die klassische bisherige Medienstrukturenlandschaft zu kriegen ist. Ist das jetzt ein reiner gesellschaftliches Problem oder welche Versuche muss man da machen, dass man mal, ich sage immer, einmal den Laden ein bisschen aufbricht und einmal ein wenig durchlüftet? Sehen Sie das auch so?
Also ich glaube, es geht jetzt weniger um das, ja, natürlich so ein Laden, wie Sie sagen, der gehört immer irgendwie aufgebrochen, immer wieder mal in regelmäßigen Abständen durchgelüftet.
Empfiehlt sich auch fürs Haus zu Hause.
Egal, wo immer Sie auch schauen, richtig, im Privaten und auch im Beruflichen und auch für Organisationen. Aber ich würde mal so sagen, wir müssen auch auf unser Publikum zugehen. Ja? Und dieses Publikum ist anders geworden, weil unser Publikum, je nach Altersschicht, Medien auf ganz unterschiedliche Art und Weise konsumiert. Und das ist das auf der einen Seite das Dilemma, in dem die aktuelle Medienlandschaft in Österreich, aber nicht nur in Österreich steht. Ich würde aber sagen, das ist auch eine Chance. Und darum ist es unser Ziel, mit unterschiedlichsten Angeboten, die wir machen, Publikum zu erreichen, das wir vielleicht bis jetzt auch aufgrund seiner Sozialisation, ich meine damit das Publikum, nicht bekommen haben. Weil für die eine, jetzt rede ich auch für den, wahrscheinlich für die Kolleginnen und Kollegen im Printsektor, weil die eine Tageszeitung in der ursprünglichen Form gar nicht kennen. Weil die einen ORF, eine Zeit im Bild, ein Oberösterreich oder Bundesland heute in der Form gar nicht kennen oder kaum kennen. Weil die auf TikTok unterwegs sind, weil die auf Instagram unterwegs sind, weil die auf YouTube unterwegs sind. Oder auf sonst welchen Kanälen. Ich glaube, das ist die ganz, ganz wesentliche Aufgabe, die wir jetzt schon haben. Das ist keine Zukunftsaufgabe, sondern das ist eine Gegenwartsaufgabe. Und was natürlich auch mitschwingt, das schwingt bei uns als ORF mit, aber natürlich aufgrund der Haushaltsabgabenfinanzierung nicht ganz so stark, aber das schwingt speziell im Printsektor, bei den Verlagen mit. Wie kann ich mit jungem Publikum, das ich auf mich aufmerksam mache, auch Geld verdienen? Das ist immer die Frage, die am Schluss natürlich auch
hinter jedem Medienhaus
berücksichtigen ist. Also ich würde das einmal auf jeden Fall hinter jedem Medienhaus sehen, ja, selbstverständlich. Ja. Und wenn aber mit dem Geschäftsmodell online oder digital, das sagen uns alle, derzeit sozusagen das wegfallende, zum Beispiel Printgeschäft, auf Sicht zumindest aus aktuellem Blickwinkel heraus nicht kompensiert werden kann, dann gibt es immer ein Problem. Und diese Probleme sind ja leider, muss man sagen, auch deutlich sichtbar. Aber ich will mir da jetzt nicht als der große Gescheitel aufspielen, was die Verlagsszene betrifft, aber ich versuche immer, die Dinge möglichst ganzheitlich zu sehen, und da muss man das auch sehen. Und darum ist es für uns alle, und da nehme ich wieder uns alle mit, aber insbesondere für den ORF, einfach ganz, ganz wichtig, auch zu Publikumsschichten zu kommen, die uns bis jetzt einfach noch nicht so am Schirm haben. Und das ist auf der einen Seite unsere Aufgabe. Ich glaube aber sehr wohl, dass das natürlich auch, ich beginne bei den Familien und das geht bis hin zu den Schulen, eine ganz, ganz wesentliche Aufgabe ist. Und ich war erst vor kurzem bei einer Podiumsdiskussion an meiner Schule, in der ich maturiert habe, an der Ramsauerstraße in Linz. Und ich finde, das ist ein ganz, ganz gelungenes Beispiel, wo junge Menschen ganz gezielt darauf sensibilisiert werden, auch das Thema Fake News zum Beispiel. Also alles, was da draußen in dieser freien Wildbahn, in dieser medialen freien Wildbahn auch an Fallstricken, an Gefahren lauert, junge Menschen von heute zu sensibilisieren. Und damit leitet man sie automatisch fast schon auf die Qualitätsmedien, die es Gott sei Dank nach wie vor in diesem Land gibt, und das ist der ORF und das sind die vielen Printprodukte und das sind natürlich andere Privatrundfunkanstalten über den ORF hinaus.
Ich sehe das genauso. Ich finde, bei den Kindern ist es wichtig, dass man die ein Bewusstsein dafür schafft, weil du kannst denen nur einen Denkanstoß geben, du kannst denen nicht mit dem erhobenen Zeigefinger kommen, einfach zu sagen, passt auf, was sie da sagt, glaubt nicht alles, probiert es, hinterfragt es.
Ja, und gleichzeitig kann man sagen, und es gibt aber auch Medien, denen kann man vertrauen,
ja,
weil es dort gecheckt ist.
Das, ja, wollte ich gerade
weil
fragen.
Weil es verifiziert ist, was ich dort,
genau,
konsumiere.
Ja. Weil auch etwas, was auch mir auffällt, ist natürlich, es ist leider in den letzten Jahren, aufgrund von welchen Gründen auch immer, die Glaubwürdigkeit der Medien etwas verloren gegangen. Und ich halte es für sehr schwierig, die Leute, die diesen Medien abgeschworen haben, auch wieder zurückzukriegen. Was hätten Sie da für eine Lösung? Gibt es die überhaupt?
Nein, natürlich gibt es Publikum, das verloren gegangen ist, aus den verschiedensten Gründen. Aber ich glaube, soweit wissen wir das auch aus unserer Medienforschung, die haben ja nicht alle den Empfang abgedreht. Und es gibt schon welche, die sind für uns als Medien nicht mehr erreichbar, das stimmt. Aber es
weil der ORF ist ja gekauft.
Das würde ich nicht einmal nur auf den ORF, abgesehen davon, dass das falsch ist, aber würde ich das nicht auf den ORF alleine beschränken, sondern auch aus der, ich sage es bewusst, Qualitätsmedienszene, gibt es viele Produkte, die deshalb von diesen Leuten nicht mehr als wichtig angesehen werden. Aber ich glaube, es muss unser Bestreben sein, und ich meine, ORF für alle sagt ja alles aus. Ja? Wir müssen versuchen, möglichst viele auch von Skeptikern zu erreichen und ihnen zeigen, dass auch sie gehört werden bei uns im Programm, dass auch ihre Anliegen wahrgenommen werden. Das, finde ich, ist eine der ganz, ganz wesentlichen Aufgaben, im Speziellen eines ORF, für alle, der ja auch in Anspruch für sich nimmt, Beitragszahlungen von allen anzunehmen.
Wie gesagt, ich bin da ein bisschen immer pessimistischer, weil ich mir denke, der Mensch, der glaubt, dass der Himmel grün ist, dem kann ich es 100-mal wissenschaftlich erklären, dass er in Wahrheit blau ist, der wird weiter daran glauben, der ist grün und ich lüge, so.
Drum sage ich ja, es wird sicherlich einen gewissen Prozentsatz in der Bevölkerung geben, der so denkt, wie Sie sagen, da ist es wahrscheinlich wirklich schwierig. Aber es gibt auch viele, die sich zwar vielleicht einmal abgewandt haben von den sogenannten traditionellen Medien, die aber durchaus nach wie vor empfänglich sind, und um die geht es. Unser Ziel ist es, alles, was möglich ist, zu erreichen. Und ich glaube, das gelingt uns auch. Aber auch das braucht immer wieder Zeit, es braucht immer wieder Kraftanstrengungen, es braucht immer wieder ein Durchlüften, wie wir zuerst gesagt haben, um die Dinge auch immer wieder scharf zu stellen, nämlich fokussieren, habe ich damit gemeint. Und das tun wir.
Eine Diskussion möchte ich trotzdem noch kurz ansprechen. Das ist die Thematik immer von den Landesstudios und ich formuliere es jetzt einmal so, die Verhaberung mit der Politik. Jetzt sage ich immer dann drauf, Kritik aus der politischen Seite kommt ja meistens von der Seite, die gerade im ORF sich unterrepräsentiert fühlt, weil wenn das jetzt dann anders wäre, würde der ORF auf einmal das Allerbeste und das Tollste überhaupt und dann würden aber die anderen sagen, das geht so nicht. Was erwidern Sie solchen Leuten, wenn Sie sagen, nein, der Herr Landeshauptmann, ich kenne ihn zwar, aber der ruft nicht viermal am Tag bei mir an und sagt, bitte, lieber Herr Landesdirektor, das jetzt so und so und so zu machen.
Genau, weil es nämlich nicht so ist, ja, ganz richtig. Ja. Ich sage immer so, guter und auch seriöser Journalismus zeichnet sich dadurch aus, dass, ein bisschen überspitzt gesagt, dass keiner zufrieden ist mit dem, was wir machen. Ja. Ja. Für mich ist das schon immer ein Indikator dafür, dass wir unsere Arbeit wahrscheinlich ganz gut machen, wenn es immer irgendwo wem gibt, dem irgendwas nicht passt. Weil natürlich, und das verstehe ich ja, die politischen Parteien natürlich ihre Sichtweise auf die Dinge haben und sich oft ein bisschen schwerer natürlich damit tun, wenn andere Sichtweisen dann auch noch da sind. Aber das würde ich sagen, das ist einfach systemimmanent und das ist nichts, was uns jetzt beunruhigen sollte. Das war immer so. Wichtig ist immer nur auch, wie wir mit solcher Kritik umgehen und dann passt das auch. Ja? Also bei uns kann jeder seine Kritik äußern und es passiert ja auch ab und zu, dass die Kritik auch berechtigt ist, weil wir zum Beispiel einen Fehler gemacht haben. Ja, was tun wir? Na, selbstverständlich korrigieren wir das dann. Aber dieses hässliche Wort Intervention, das lasse ich da nicht gelten. Ja.
Das Schönste, was da passieren kann, ist, wenn die einen sagen, ihr seid ein roter Sender, die anderen sagen, ihr seid ein blauer Sender, der Nächste sagt, ihr seid ein schwarzer Sender, weil dann ist das wahrscheinlich genau das, was Sie gerade gesagt haben, damit dürft man alle irgendwie erreichen.
Aber ich sage Ihnen eines, das interessiert mich auch nicht, weil mich interessiert nicht, was welcher Redakteur, welche Redakteurin in der Wahlzelle wählt. Mhm. Und ich habe auch noch niemanden gefragt, welcher Partei er sich zugehörig fühlt und das ist bei uns auch nicht üblich. Und ich glaube, daraus alleine kann man schon absehen, wie äquidistant wir da sind. Es geht um eine professionelle Erledigung der Arbeit und die hat das als oberstes Prinzip eine Äquidistanz und die wird bei uns im Haus gelebt. Und ich verwehre mich massiv dagegen, wenn uns jemand unterstellt, irgendeiner Partei besonders nahe zu stehen, weil es einfach nicht stimmt. Und weil das auch nicht geht.
Weil also das würde ja
den öffentlich-rechtlichen Gedanken völlig ad absurdum führen. Und wir sind doch nicht bescheuert, ich sage es jetzt wirklich so, an dem Ast zu sägen, auf dem wir sitzen.
Da gab es jetzt auch die Diskussion vor ein paar Monaten mit, sagen wir mal, Ihrem Amtskollegen in Niederösterreich, der dann abgesetzt worden ist, da gab es dann einen Untersuchungsbericht. Ist der veröffentlicht? Haben Sie den gesehen? Wissen Sie, was da drin steht? Oder sagen Sie, ja, das ist eigentlich richtig, sollte da eine zu enge Distanz da gewesen sein, dass man dann auch von Seiten des ORF solche Schritte setzt?
Also verständlicherweise sind wir in diese Dinge als Landesstudios nicht eingebunden. Und in dem Fall war es genauso. Also da kann ich Ihnen einfach keine Auskunft geben.
Stichwort KI. Zieht immer mehr ein. Diese Büchse der Pandora ist auf. Welchen Einfluss wird sie haben auf den Journalismus allgemein?
Also diese Büchse der Pandora betrifft ja nicht nur den Journalismus, sondern betrifft ja ganz, ganz viele Bereiche unseres Lebens, unseres Arbeitens. Ich glaube, dass KI eine sehr wesentliche Rolle einnehmen wird, auch im journalistischen Tagesbetrieb. Wichtig ist nur, glaube ich, dass wir darauf schauen, dass wir das alles unter Kontrolle behalten. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir KI sagen, jetzt mach die Sendung. Wir gehen alle heim und das passt schon irgendwie. Ja. Aber ja, diese Entwicklung überrollt uns gerade und ich glaube, das Ziel muss sein, als Medienkonzerne die Dinge bestmöglich im Sinne unseres Publikums zu nutzen. Aber natürlich, wenn mir eine KI aus einem Online-Beitrag auf Knopfdruck einen Radiobeitrag schreibt, dann wäre sie verrückt, diese Dienstleistung nicht anzunehmen. Sie braucht allerdings, und das wiederhole ich mich, diese Kontrolle. Das heißt, das muss natürlich entsprechend kontrolliert werden. Stimmt das auch inhaltlich? dann habe ich kein Problem damit. Und ich sehe darin die Riesenchance, für Kolleginnen und Kollegen auch Zeit und Entlastung zu schaffen. Und jetzt sind wir bei dem, was wir am Anfang gesprochen haben, um Dinge zu tun, die wir vielleicht schon aufgrund der Mühlen, in denen wir alle miteinander sind, um dieses tägliche journalistische Grundrauschen abzubilden, da rauszukommen. Ja? Und einmal, vielleicht hat er mal Zeit zu haben, sich intensiver mit dem einen oder anderen Thema zu beschäftigen.
Also ich sehe es genauso und vor allem letztlich ist KI ein Tool. Es ist etwas, da haben wir denkt vielleicht ein wenig besser und vielleicht selber schon, aber in Wahrheit bin ich immer nur der, der eine in die Hand nehmen muss.
Ja, und es ist ein unglaubliches Hilfsmittel. Ja. Also Recherchen anzustellen zum Beispiel. Nicht? Also ich meine, kein Mensch von uns kann Google so schnell durchsuchen wie diese Maschinen. Ja. Ja? Und je besser wir sie dazu anlernen, umso effizienter werden sie sein und umso bessere Ergebnisse werden sie auch bringen. Aber ich glaube, es wird immer den Menschen brauchen, der dann am Schluss nochmal draufschaut und sagt, ist das überhaupt glaubwürdig, ist das überhaupt realistisch, was uns diese Maschine da vorschlägt.
Nutzen Sie es schon?
Also wir im OF nutzen es in einer Testphase. Unser Konzern hat da eine auch im gesamten deutschsprachigen europäischen Sprachraum beachtete Lösung entwickelt,
okay.
Die auch, soweit ich jetzt informiert bin, auch mit der österreichischen Medienszene diskutiert wird. Mhm. Also da gibt es Kontakte, da gibt es auch durchaus die Bereitschaft, diese Entwicklung weiterzugeben oder vielleicht auch gemeinsam weiterzutreiben. Das ist wieder genau diese Offenheit, die ich am Anfang auch angesprochen habe. Ich glaube, auch da braucht es einen Schulterschluss, wenn jeder für sich, wenn jeder Verlag, jedes Rundfunkunternehmen für sich versucht, irgendwas zu basteln, dann wird es, ob der Schnelle der Entwicklung, in der wir uns befinden, für niemanden gut sein. Auch da braucht es, finde ich, ein gemeinsames Vorgehen. Ja, die Nutzung obliegt an jedem, aber auch da wird es wahrscheinlich gewisse Grundsätze und auch Regeln geben müssen, ohne dass ich jetzt als Regulierer sozusagen bestellen möchte.
Ja, das ist
schon klar.
Das ist ja dann immer die Gefahr, dass man sagt, man greift zu sehr ein.
Wie man damit umgeht. Es geht darum, dass man trotzdem seriösen Journalismus und glaubwürdigen Journalismus am Schluss machen können muss damit. Ja. Das ist das oberste Prinzip. Unsere Glaubwürdigkeit ist das oberste Prinzip. Und die darf durch KI natürlich nicht unterwandert werden. Das wäre tödlich.
Abschließend, was wären Ihre Wünsche, Ihre Ziele für den ORF in Oberösterreich? Was sind Ihre persönlichen Wünsche? Vielleicht ein größeres Büro oder größere Fenster zum Durchlüften? Ich weiß es ja nicht.
Nein, Scherz beiseite. Unser Ziel ist es, die oft genannte Transformation, und da sind ja nicht nur wir als ORF, sondern auch alle anderen Medienunternehmen mittendrin und auch viele, viele andere Unternehmen, dass wir diese Transformation gut hinbekommen, vom linearen Broadcaster hin zur auch regionalen digitalen Plattform und damit Publikum erreichen, dass wir hoffentlich davon überzeugen können, dass wir auch in ihrem Leben oder für ihr Leben wichtig sind. So wie es auch im Sinne des Gesetzgebers ist. Das ist eigentlich das, was unsere wichtigste Mission ist. Und dass wir natürlich die dafür erforderlichen Mittel haben. Aber noch einmal, das ist eine gesellschaftspolitische Entscheidung, die nicht wir treffen. Wir können nur unsere Dienstleistung dafür anbieten. Und das tun wir aus voller Überzeugung, mit voller Kraft und auch voller Freude.
Dann freue ich mich schon auf die gute Idee einer übermedialen Plattform für Oberösterreich. Da wäre sicher Potenzial drinnen, wenn man dann die KI mit hineinbezieht, um quasi Ressourcen dafür etwas freizuschaufeln. Ich glaube, da steht uns ein komplett neues Feld bevor, das man journalistisch in Oberösterreich beackern könnte. Ich sage mal Dankeschön fürs Gespräch, Klaus Obereder.
Vielen Dank.
Soweit Klaus Obereder. In der nächsten Folge spreche ich mit dem ehemaligen Chefredakteur der Oberösterreichischen Nachrichten, Gerald Mandelbauer. Und auch der hat so einiges am Herzen.
Deswegen, wenn jemand sagt, das dürft ihr nicht schreiben, weil ich euch dann meine Liebe, mein Vertrauen oder sonst was entziehe, das hat es nicht geben. Dann könnten wir sofort das Nummernschütter unten abmontieren, da steht drauf Promenade 23 und wir könnten dann, ich weiß nicht, Landhaus 1 drüber schreiben. Geht nicht.
Ich würde mich freuen, wenn Sie da auch wieder dabei sind. Ich bedanke mich. Bis dahin. Auf Wiederhören.